Hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. An den Mikrofonen sitzen Angie und Ute, wie immer eigentlich. Und wir haben uns ja ein Jahr später wieder den Booker-Preis zugewandt. Und zwar war das ja so eine unserer ersten Folgen letztes Jahr. Insofern bin ich ganz stolz und kann jetzt verkünden, wir sind tatsächlich ein Jahr weiter sozusagen immer noch dabei mit dem Bücheresel. Und wir haben uns die Shortlist des Booker-Preises quasi wieder angeschaut für euch und wollen euch die Bücher eben hier mal kurz vorstellen. Und Angie, vielleicht fängst du gerade mit dem ersten Buch an.
Ja, gern. Ja, der Booker-Preis wird am 3. November verliehen. Wir sind schon ganz gespannt und stellen euch jetzt mal hier quasi im Schnelldurchlauf die Shortlist vor. Ich habe als ersten auf der Liste einen Titel, der schon beim Women's Prize for Fiction auf der Shortlist stand, und das ist No One is Talking About This von Patricia Lockwood. Ja, also unsere treuen Hörer kennen das natürlich schon, ne? Also die haben mir natürlich schon mal zugehört und wissen, worum es da geht, aber für die, die da vielleicht nicht dabei waren, nochmal hier kurz im Schnelldurchlauf. In No One is Talking About This geht es um eine Frau, die eine Internetberühmtheit ist und um die Welt reist und zu ihren Fans spricht, und ihre Existenz und ihr Denken werden also vom Internet beherrscht, das sie nur das Portal nennt. Und dann bekommt sie eines Tages zwei Nachrichten von ihrer Mutter. Es ist etwas passiert und wie schnell kannst du herkommen? Und an diesem Punkt kollidiert eben diese Internet-Existenz mit dem realen Leben. Der Text ist ganz eigen strukturiert. Das sind sehr kurze Textblöcke. Manche sind nur eine Zeile lang, manche sind maximal eine halbe Seite lang. Und sie sind immer durch drei Punkte voneinander getrennt. Also es hat so einen gewissen Twitter-Look. Die Autorin ist 1982 geboren, ist eine Amerikanerin. Der Vater war Berufssoldat mit diversen religiösen Erweckungserlebnissen. Der ist dann schließlich katholischer Priester geworden. Sie selbst hat keinen College-Abschluss gemacht. Sie hat mit 21 geheiratet und schreibt seit 2004 Gedichte, die in diversen Zeitschriften erschienen sind. 2012 und 2014 hat sie Gedichtsammlungen bei Penguin Books veröffentlicht. Und sie ist seit 2011 auf Twitter aktiv und hat die Sexts erfunden. Das sind poetische und zugleich anzügliche Kurztexte. 2013 hat sie den Pushcart-Preis für ihr Gedicht Rape Joke gewonnen. Und 2017 hat sie Priest Daddy veröffentlicht. Das ist ein autobiografischer Roman, der 2018 mit dem Thumper Prize for American Humor ausgezeichnet wurde. Also ein etwas unkonventioneller Werdegang, den wir jetzt so gerade bei den Amerikanern nicht so oft sehen.
Ja, genau. Ja, das hatten wir ja schon vorgestellt im Zuge unserer Women's Prize for Fiction Folge. Wer das nochmal nachhören möchte, ein bisschen mehr in Details. Mein erstes Buch auf der Liste ist The Promise vom südafrikanischen Schriftsteller Damon Galgut. Und es ist so eine der Dinge, die mich am Booker Prize immer wahnsinnig faszinieren, ist, dass wir wirklich Schriftsteller aus der ganzen Welt haben. Und das finde ich halt super, super spannend, weil die Bücher natürlich meistens auch in diesen Ländern spielen, und dadurch hat man wirklich so ein ganzes Panoptikum an unterschiedlichen Ländern und Perspektiven und einfach, ja, das finde ich einfach wahnsinnig spannend und interessant. Kurz zum Autor, Damon Galgut ist geboren 1963. Es ist das dritte Mal, dass eins seiner Bücher auf der Shortlist des Booker Prizes gelandet ist. Er hat ihn allerdings noch nie gewonnen. Vielleicht ist es dieses Mal das erste Mal. Er ist geboren in Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas, als Kind weißer Südafrikaner. Als er 6 Jahre alt war, wurde bei ihm Krebs diagnostiziert und er verbrachte große Teile seiner Kindheit im Krankenhaus. Und aus dieser Zeit stammt seine Liebe zu Geschichten und im Geschichtenerzählen. Er wurde schließlich als Gehalt entlassen, beendete die Schule und studierte Drama an der University of Cape Town. Mit 17 Jahren veröffentlichte er seinen Debütroman A Sinless Season. Das war 1982. In seinem nächsten Buch einer Sammlung von Kurzgeschichten unter dem Titel Small Circle of Beings thematisierte er seinen Kampf gegen Krebs. Weitere Bücher folgten, einige wurde verfilmt. Der größere oder der internationale Durchbruch erfolgte mit seinem Buch The Good Doctor. Das war 2003. Das war, mit dem hat er seine erste Booker Prize Shortlist Nominierung bekommen. Das Buch gewann den Commonwealth Writers Prize für das beste Buch aus der Region Afrika. Neben Büchern schreibt Damon Galgut auch Bühnenstücke, lehrt Drama an der Universität von Cape Town, wo er seit den 1990ern lebt. Einige seiner späteren Bücher sind auf Deutsch übersetzt worden. Ich nehme also an, dass The Promise vermutlich auch ziemlich bald auf Deutsch erscheinen wird. Es ist allerdings noch nicht auf Deutsch herausgekommen. Kurz zum Inhalt. The Promise ist eine Art südafrikanische Familiensaga, die 4 Jahrzehnte umspannt. Und ich kann genau sehen, wie Andrea eine Grimasse zieht, weil sie mag ja keine Familiensaga. es ist allerdings eine etwas morbide Familiensaga, weil jedes Jahrzehnt endet mit dem Tod eines Familienangehörigen.
Das gefällt mir schon besser.
Das habe ich mir gedacht. Die Familie Swartz lebt auf einer kleinen Farm außerhalb Pretorias und sie besteht aus Manny, seiner Frau Rachel und den Kindern Anton, Astrid und Amor. Und das Versprechen, um das es im Titel des Buches geht, besteht daraus, dass die Mutter kurz vor ihrem Tod dem Vater das Versprechen abgenommen hat, ihrem schwarzen Dienstmädchen Salome das kleine Haus, in dem sie lebt, was auf dem Gelände der Farm steht, zu überschreiben. Dieses Versprechen wird überhört von der Tochter Amor, aber es wird nicht eingelöst. Der Vater kann es sogar gar nicht einlösen, weil wir sind noch in der Zeit der Apartheid, da geht das gar nicht. Aber in jedem Fall will er es auch nicht und er tut so, als hätte er dieses Versprechen nie gegeben. Und die Tochter Amor wendet sich damit so ein bisschen von der Familie ab und geht ihre eigenen Wege, genauso eigentlich wie die anderen Geschwister. Also die Familie ist schon recht seltsam, wird vom Autor mit sehr viel Humor auch geschildert. Und dieses Versprechen, welches Manny nicht einlöst, liegt halt so ein bisschen wie ein Fluch über der Familie. Ein Jahrzehnt später trifft es den Vater, der stirbt an einem Schlangenbiss, und Anton, der älteste Sohn, erbt das Haus und verspricht Amor endlich das Versprechen einzulösen, tut es aber auch nicht. Und die Geschwister erzweien sich weiter und weiter und weiter. Und letzten Endes ist dieses, also es geht halt immer so weiter, das Buch besteht aus quasi 4 Teilen. Jedes Buch oder jeder Teil repräsentiert circa ein Jahrzehnt südafrikanischer Geschichte und eben ein Jahrzehnt dieser Familiensaga. Und am Ende jedes Jahrzehnts stirbt eben ein weiteres Familienmitglied sozusagen. Und das Versprechen steht im Grunde genommen metaphorisch für so eine Art Versprechen oder für die Verheißung und Versprechung, die im Grunde genommen am Ende der Apartheid der schwarzen Bevölkerungsmehrheit in Südafrika gemacht wird, die aber im Grunde genommen auch nicht wirklich 100% eingelöst sind. Also natürlich wurden die Schwarzen dann an der Politik beteiligt und es kam dann zu Nelson Mandela, schwarzer Präsident und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen änderte sich an der Situation vor Ort für sehr, sehr, sehr viele Schwarze erstmal sehr, sehr, sehr wenig. Insofern ist das so ein bisschen so eine Metapher, als Metapher zu sehen und so ein bisschen dieser Fluch, eben auch als Fluch, den das Land so irgendwo zu tragen hat. Und ja, und das ist halt so ein bisschen interessant, weil es so ein bisschen die Geschichte Südafrikas mit beschreibt. Es ist nicht das Zentrum, es ist nicht der Fokus des Buches, aber wir erfahren eigentlich durch die Erzählung der unterschiedlichen Erzähler, also das Buch ist recht interessant, es hat nämlich unterschiedliche Erzähler und diese Perspektiven und Erzähler variieren teilweise sogar in den einzelnen Kapiteln, zum Teil wirklich von Paragraph zu Paragraph, zum Teil von Satz zu Satz. Also man muss ein bisschen aufpassen. Das Buch springt da manchmal wild hin und her, dass man da nicht so ganz den Faden verliert und den Überblick verliert, wer jetzt gerade spricht. Aber das hat mir an dem Buch eben sehr, sehr gut gefallen. Und das Buch ist humorvoll geschrieben, auch wenn es sozusagen von Beerdigung zu Beerdigung eilt. Die Charaktere sind zum Teil wirklich schreiend komisch. Sie werden wirklich in einer sehr humorvollen Art und Weise beschrieben, auch wenn das Thema des Buchs natürlich sehr ernst ist. Also ein sehr interessantes Buch. Ich weiß nicht, ob es für mich unbedingt als Favorit gelten würde. Eher so, würde ich sagen, Außenseiterchancen. Aber definitiv sehr interessantes Thema. Wer gerne es hat, das so Familiengeschichten zusammen mit der Geschichte eines Landes der ist hier in dem Buch, denke ich, sehr gut beraten. Also durchaus ein sehr interessantes Buch.
Okay, damit komme ich zu Buch Nummer 2 auf meiner Liste und das ist The Fortune Man von Nadifa Mohammed. Das ist auf Deutsch übersetzt worden unter dem Titel Der Geist von Tiger Bay. Das ist mal ein Beispiel für eine schöne Übersetzung des Titels. Also das ist natürlich keine direkte Übersetzung des Titels, aber für einen schönen deutschen Titel, der auch tatsächlich was mit dem Originaltext zu tun hat. Es ist das Jahr 1952 und Mahmoud Matten ist ein Somalier, der also seit Jahren in Tiger Bay lebt. Das ist ein Hafenviertel von Cardiff. Früher ist er als Heizer zur See gefahren und inzwischen hat er eine Frau und Kinder, also hat eine Waliserin geheiratet. Und für seine Familie will er eben da sein und bleibt also an Land. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs und kleineren Gaunereien über Wasser und versucht sein Glück auch gerne mal bei Hunde- und Pferderennen oder beim Poker. Der ist also quasi permanent abgebrannt. Der ist der Polizei ziemlich wohl bekannt. Also ich habe die Leseprobe gelesen und da ist dann die Rede davon, dass er offensichtlich, ich weiß nicht, bei einer Moschee, vermute ich, sich aus dem Stapel Schuhe, die dann davor lagen, einfach mal ein neues Paar mitgenommen hat. Und darüber hinaus, also ich weiß nicht, wie das in Moscheen ist, aber da scheint es auch sowas zu geben wie eine Kollekte in den Kirchen, in den christlichen. Jedenfalls hat er sich also auch da bedient und das mit den Schuhen hätten sie ihm wohl noch gerade so durchgehen lassen. Aber seit er da Geld aus der Kollekte geklaut hat, ist er also auch bei der Bevölkerung dieses Hafenviertels persona non grata sozusagen. Also er hat da definitiv eine Grenze übertreten und eines Abends wird dann eine jüdische Ladenbesitzerin ermordet und die Polizei hat ihn also sofort im Visier. Und Mahmoud ist überzeugt, dass er in einem Land lebt, in dem Unschuldige nicht am Galgen enden, aber im Verlauf des Prozesses erkennt er, dass die Wahrheit ihn nicht retten wird. Also der Prozess strotzt von Widersprüchen und rassistischen Vorurteilen und ich habe, wie gesagt, nur die Leseprobe gelesen, aber wenn man da guckt, also wenn das Buch wird bei Amazon angeboten und da steht dann also über ein tragisches Fehlurteil. Also man muss dazu sagen, dass diese Geschichte auf einem wahren Fall beruht. Ich gehe also mal davon aus, dass Mahmoud dann tatsächlich verurteilt wird und gehängt wird. Das Buch wird ziemlich hoch gelobt. Also es heißt, also der Roman zur Black Lives Matter Bewegung. Und also was ich von der Leseprobe sagen kann, ist, dass es mir also sprachlich sehr, sehr gut gefällt. Es ist ganz eigenartig geschrieben und zwar im Präsens. Sieht man ja auch nicht so oft. Hat aber, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, den eigentümlichen Effekt, dass man das Gefühl hat, man guckt Mahmoud über die Schulter. Also man ist so richtig drin in der Geschichte und in dieser Atmosphäre, dieser Hafenkneipen und der heruntergekommenen Absteige, in der er wohnt. Und also ist also ganz großartig gemacht, gefällt mir sprachlich sehr gut. Auch die Übersetzung gefällt mir sehr gut. Also bisher noch nichts, wo ich drüber gestolpert bin, wo ich sage, das klingt irgendwie komisch. Also gefällt mir wirklich gut. Wäre jetzt so für mich persönlich auf meiner Liste das Buch, wo ich mir am ehesten wünschen würde, dass es den Booker Prize gewinnt. Zur Autorin Nadifa Mohammed ist 1981 in Somalia geboren und ist dann als Vierjährige mit ihren Eltern nach Großbritannien gekommen. Das war wohl eigentlich nur als vorübergehender Aufenthalt gedacht, ist dann aber zum Daueraufenthalt geworden, weil dann in Somalia ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Sie lebt heute in London, hat in Oxford Geschichte und Politik studiert und 2010 ihren Debütroman Black Mamba Boy veröffentlicht, der wohl biografische Züge in Bezug auf ihren Vater hat. Der stand auf der Shortlist des Guardian First Book Award und hat den Dylan Thomas Award gewonnen. 2014 hat sie Der Garten der verlorenen Seelen veröffentlicht und hat also im Laufe der Jahre mehrere Literaturpreise gewonnen. Genau, habe ich schon gesagt, dass Der Geist von Tiger Bay auf der wahren Geschichte von Mahmoud Matten beruht und den hat ihr Vater tatsächlich gekannt. Sie ist die erste britisch-somali-Schriftstellerin, die es auf die Booker Prize Shortlist geschafft hat und ich drücke ihr ganz, ganz doll die Daumen.
Ja, das klingt richtig gut. Also es war auch so eines der Bücher, die mich persönlich gut wirklich also die mich angesprungen haben. Das hätte ich, oder das ist so eins der Bücher, wo ich auch sagen würde, das wollte ich mal lesen. Also klingt echt total interessant.
Ja. Also ich glaube, ich werde es mir auch mal so in voller Länge bei Zeiten mal zu Gemüte führen. Klingt, ist, also ist schön geschrieben. Gefällt mir sehr gut.
Okay, klingt auch super spannend von der Geschichte und sehr, sehr interessant. Ja, mein zweites Buch ist A Passage North vom Schriftsteller Anoop Arutpragesam. Man sollte meinen, dass mir das etwas zügiger von der Zunge rollt. Es ist ein Autor aus Sri Lanka. Noch ein relativ junger Autor, ist geboren 1988. Damit jünger als wir, oh mein Gott.
Oh Gott, ich erschieße mich.
Ich auch, habe ich mir auch so gedacht, oh mein Gott, was für ein junger Kerl. Und es ist schon sein zweites Buch. Und der Autor ist in Colombo geboren, im Süden, also in der Hauptstadt von Sri Lanka, in eine Tamilenfamilie. Und bevor ich was zum Buch oder zum Autor sage, möchte ich mal ganz kurz einen Einschub in den Bürgerkrieg von Sri Lanka machen hier, weil das ist wichtig, um so ein bisschen das Buch zu verstehen. Und das ist vor allem der Hintergrund, vor dem seine Bücher und seine Geschichten spielen. Und wir erinnern uns ganz kurz, Sri Lanka war von 1983 bis 2009 Schauplatz eines wirklich grausamen Bürgerkriegs zwischen tamilischen Separatisten und der singalischen Mehrheit. Und zwar ging es darum, die Liberation Tigers of Tamil Eelam oder auch Tamil Tigers genannt, forderten sozusagen einen eigenen Staat für die tamilische Minderheit, weil sie sich quasi von der Mehrheit unterdrückt sahen. Und dass dieser schwelende ethnische Konflikt zwischen den Singhalesen und den Tamilen, ja, das ist einfach ein Konflikt, den es schon sehr lange gibt, der durch die Kolonialzeit natürlich angestachelt wurde. Also wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, dann muss man sehen, dass Sri Lanka eigentlich nie ein eigenes Königreich oder eine Nation gewesen ist. Auf Sri Lanka gab es meistens parallel existierende singhalesische und tamilische Königreiche. Die Singhalesen sind hauptsächlich buddhistisch, die Tamilen zum großen Teil hinduistisch. Und die haben meistens aber eigentlich in friedlicher Koexistenz mit regem kulturellen Austausch gelebt. Insofern kann man sicherlich nicht von einer Erbfeindschaft sprechen, aber man muss einfach sehen, diese Idee einer Nation, einer gemeinsamen Nation gibt es einfach nicht. Und wobei, wie gesagt, es gab eben viel Austausch und die singhalesische Religion, der Buddhismus enthält ja auch viele hinduistische Elemente, ne? Und auch bei den Tamilen gab es auch durchaus Buddhisten, auch Muslime, Christen später. Also insofern, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt auch Grautöne dazwischen. Im 16. Jahrhundert kamen dann die ersten Europäer nach Sri Lanka, erst die Portugiesen und die Holländer. Und damals gab es drei Königreiche, zwei singhalesisch-buddhistische und ein tamilisch-hinduistisches. Die Briten besiegten 1815 diese Königreiche und vereinigten die Insel zu einer Verwaltungseinheit, Ceylon. Und unter den Briten muss man sagen, die Briten hatten ja immer diese koloniale Politik, Divide and Rule, also teile und herrsche. Und die haben sich der Minderheit, also die haben die Minderheit quasi bevorzugt. Also es wurden vor allem Tamilen in die Verwaltung berufen. Diese waren oft etwas besser ausgebildet als die Singhalesen und die sprachen auch oft Englisch. Bei den Singhalesen war es eher so, die hatten eher so eine gewisse Abneigung gegenüber dem Englischen, aber die Tamilen haben das eben sehr gerne gelernt. Und dadurch haben die Briten sich dieser Minderheit natürlich gut bedient und haben die in die Verwaltung geholt. Gleichzeitig gab es auf Ceylon, wurden im großen Stil Teeplantagen angelegt und dafür brauchten die Briten Arbeiter. Es gab auf Sri Lanka nicht genug Leute, die auf diesen Teeplantagen arbeiten wollten und dadurch haben sie also tamilische Arbeitskräfte aus Indien geholt. Und zwar eine ganze Menge. Und zwar waren das durchaus Millionen von Menschen, die nach Sri Lanka kamen. Und dadurch stieg der Anteil der Tamilen an der Bevölkerung von 12 auf 18% an. Deswegen kam es bereits im 19. Jahrhundert wirklich zu Spannungen. 1948 wurde Sri Lanka unabhängig unter einer Regierung, die aus Singhalesen, Tamilen, Muslimen etc. pp. Aus der Oberschicht bestand. Damals gab es noch keine politische Ideologie, aber schon bald merkte man, dass ja diese Teile- und Herrsche-Politik leider Gräben aufgeworfen hatte. Und man zerstritt sich über Gesetze zur Ausbürgerung der seit 100 Jahren im Land ansässigen Indien-Tamilen, die dann schließlich tatsächlich beschlossen wurde. Also sie wurde gesetzt, diese Menschen, die eben seit Hunderten von Jahren, also seit 100 Jahren im Land leben, von den Briten hergebracht, verloren ihre Staatsbürgerschaft in Sri Lanka. Ein Teil ging zurück nach Indien, aber ein Teil hatte einfach nichts mehr, wo die zurückgehen wollen. Ich meine, 100 Jahre, 3 Generationen, 4 Generationen. Und das führte natürlich zu Spannungen auch unter den ansässigen Tamilen, die das auch als unfair ansahen. Und es entwickelte sich eine Bewegung, die Sinhala, das ist die singhalesische Sprache, als gegensätzlich zu tamilischen Sprachen, sozusagen als einzige Sprache führen wollten. Und die Politiker haben dann so ein bisschen auch den Buddhismus und buddhistische Gruppen, also Mönche sozusagen, ja, irgendwo auch als Vorwand genommen. Die haben sich deren Ziele sozusagen zu eigen gemacht. Und in der Politik begannen sich dann diese Gräben zu öffnen. 1956 entwickelte sich die Sri Lanka Freedom Party. Das war eine nationalistisch-singalesische Party, also Partei, die dann die Parlamentswahlen gewann mit einer Politik oder führte den Wahlkampf der Singalisierung der Insel. Also Sprache, Nationalsprache nur noch Singalesisch. Tamilen sollen quasi aus der Politik und aus der Verwaltung gedrängt werden, oder zumindest der Einfluss der Tamilen soll zurückgedrängt werden, weil der war durch die Briten erheblich größer als ihr eigentlicher Bevölkerungsanteil. Und naja, so kam es natürlich so, man kann sich das vorstellen, es schaukelte sich immer mehr auf. 1956 wurde dann Sinhala zur einzigen Amtssprache. Tamil war keine Nationalsprache mehr, keine Amtssprache mehr. Englisch wurde keine Amtssprache mehr. Und es kam zu Protesten. Und diese Proteste wurden gewalttätig und mehr als 400 Menschen starben. Es kam zu Pogromen an Tamilen. Und und wirklich sehr gewalttätigen Ausschreitungen. Die Benutzung von Tamil in den mehrheitlich von Tamilen bewohnten Gebieten im Norden und Nordosten wurde schließlich erlaubt, aber es gab eine allgemeine Benachteiligung Tamilen, die hielt einfach an. Der Buddhismus wurde bevorzugte Religion, es gab Benachteiligung im Bildungssystem und der Konflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen verschärfte sich weiter. Und es war dann einfach so, dass die Tamilen in jeglicher Hinsicht benachteiligt wurden. Also sie wurden aus der Politik gedrängt, aus der Verwaltung gedrängt. Sie waren 18%, das heißt, sie waren eindeutig eine Minderheit im Staat, und die Mehrheit der Singalesen konnte im Grunde genommen, hatte so eine große Mehrheit, dass die alles durchbringen konnten, was die wollten. Ja, als Anfangsdatum des Bürgerkriegs wird im Allgemeinen der 23. Juli 1983 genannt. Da kam es zu einem Anschlag auf eine Militäreinrichtung. 13 Soldaten kamen ums Leben. Dieser Anschlag wurde von tamilischen Terroreinheiten begangen. Nach diesem Anschlag kam es zu Pogromen gegen die tamilische Minderheit, und es wurden ca. 1500 Tamilen ermordet und Hunderttausend flohen vor der Gewalt aus den mehrheitlich singalesischen Gebieten in den Norden und schließlich auch weiter nach Indien. Und der Besitz dieser Geflohenen wurde gnadenlos unter den Singalesen aufgeteilt. Also die Täter wurden zum Teil von den Politikern angestachelt. Unter den Tätern, also auch unter den Tätern der Gewalttaten, waren Polizisten, Soldaten, die beteiligten sich einfach an diesen Ausschreitungen, die beteiligten sich daran, Geschäfte von Tamilen zu zerstören, Häuser anzuzünden, Leute zu ermorden. Also das Ganze nahm dann wirklich so einen Bürgerkriegszug an. Und auf Seiten der Tamilen gewann dann die LTTE, also die Tamil Tigers, die Oberhand, und übernahmen die militärische und politische Führung der Tamilen. Und die LTTE, also die Tamil Tigers, waren so die waren wirklich ziemlich radikal. Also die wollten im Grunde genommen einen eigenen Staat für die Tamilen im Norden und Nordosten Sri Lankas haben und nichts anderes. Und das indische Festland wurde so ein bisschen Ausgangsbasis, Rückzugsraum dieser LTTE, also dieser Partei. Die hatten zuerst, wurden die von Indien unterstützt, weil Indien hat natürlich auch sehr viele Tamile in Tamil Nadu unten im Süden, und die sympathisierten natürlich mit der LTTE, also mit den Tigers. Und und viele Flüchtlinge flohen einfach dann nach Indien. Und in Indien war man alarmiert. Man hatte ja Jahrzehnt vorher waren die ganzen Flüchtlinge aus Bangladesch gekommen, als Bangladesch unabhängig wurde. Und jetzt kam die nächste große Flüchtlingswelle aus Sri Lanka. Na, das ging nicht. Also entsandte Indien 1987 mit UNO-Mandat und unter Zustimmung der Regierung Sri Lankas eine Friedenstruppe nach Sri Lanka und versuchte, Friedensverhandlungen zu führen zwischen der Regierung und den Tamil Tigers. Und zwar wollten sie eigentlich eine weitreichende Autonomie der Tamilengebiete im Norden und Nordosten. Aber damit haben sich die Tigers nicht zufrieden gegeben. Und begannen im Grunde genommen einen extrem blutigen Guerillakrieg gegen die Friedenstruppe, also gegen ihre ehemaligen indischen Unterstützer. Und zwangen Indien im Grunde genommen nach 1500 Toten und 32 Monaten Krieg schließlich zum Rückzug. Eine weitere Sache, die die LTTE quasi verübte, waren Selbstmordattentäter. Und zwar sehr spektakulär. 1991 ermordeten sie den indischen Premierminister Rajiv Gandhi und 1993 schließlich den Präsidenten von Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa. Naja, und jetzt hatten wir im Grunde eine Pattsituation. Die LTTE kontrollierte den Norden und den Nordosten, war aber nicht stark genug, die Regierung zu Friedensbedingungen zu zwingen. Es gab quasi einen de facto Staat in Sri Lanka, einen Tamil-Staat, der aber von der Regierung und international nicht anerkannt wurde. Die Regierung kontrollierte den Rest des Landes, war aber nicht in der Lage, die tamilischen Gebiete zu erobern. Durch die Terroranschläge hatten die Tamil Tigers im Grunde genommen fast alle ausländischen Sympathien verspielt und wurden unter anderem von der USA als Terrororganisation geführt. Zu Recht, ganz klar. 2002 kam es schließlich zu einem Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen und zu einer gewissen Entspannung im Konflikt. Der allerdings, die war nicht anhaltend, das muss man sagen. 2004 kam es ja zu dem verheerenden Tsunami. Wir erinnern uns vielleicht am zweiten Weihnachtstag. Vor allem Thailand war betroffen und Sri Lanka. Und vor allem der Nordosten Sri Lankas war eben extrem stark betroffen. Viele, viele tausend Menschen sind gestorben. Und es kam wieder zu Spannung, weil die LTTE die Regierung beschuldigte, Hilfslieferungen an die Tamilen zurückzuhalten. Der Bürgerkrieg flammte im Grunde genommen erneut auf und die Gewalt eskalierte. Allerdings mit der kleinen Unterschied, dass die Regierung in Sri Lanka nun sehr hart durchgriff, internationale Sympathien auf ihrer Seite wusste und, denke ich, auch Waffenlieferungen von anderen Ländern bekam. Und sie versenkten erstmal die Seestreitmacht der Tamil Tigers. Die hatten Frachtschiffe und Schnellboote, um einfach, sage ich mal, Nachschubrouten zu kontrollieren und ihre Leute sozusagen für Anschläge in Stellung zu bringen und so weiter und so fort. Und 2008 kündigte denn die Regierung Sri Lankas einseitig das Waffenstillstandsabkommen und es kam zu einer militärischen Offensive, in der die Regierungstruppen begannen, den Norden des Landes zu erobern. Also wirklich Stadt um Stadt, Distrikt um Distrikt wurde der Norden erobert. 2009 verlor die LTTE schließlich die letzte Stadt, die sie noch kontrolliert hatten, und den letzten Küstenstreifen. Und am 16.05.2009 erklärte der Präsident Sri Lankas die LTTE für besiegt und den Bürgerkrieg für beendet. Man kann sich schließlich vorstellen, was danach passiert ist. Also es gab 1000 zivile Todesopfer, also der Norden wurde durchaus auch zerbombt. Die Leute wurden zum Teil in Internierungslagern festgehalten. Ausländer bekamen in diese Gebiete keinen Zutritt. Unabhängige Journalisten wurden nicht in den Norden gelassen, auch keine ausländischen Hilfsorganisationen. Und die Regierung hat sich da vermutlich erstmal ausgetobt und hat ein bisschen aufgeräumt. Die Führungselite der Tamil Tigers wurde komplett, also die sind alle erschossen worden. Da hat keiner überlebt. Es kam zu Lebensmittelknappheit, Hunger, da die Regierung keine Lebensmittel und keine Medikamente in den Norden ließ. Vermutlich kam es auch in dieser Zeit zu wirklich zahlreichen Menschenrechtsverletzungen. Gefangene wurden hingerichtet, Frauen systematisch vergewaltigt, Krankenhäuser beschossen und so weiter und so fort. 2015 erschien ein Bericht des UN-Menschenrechtsrats, der beide Konfliktparteien, also die LTTE, die Tigers und die sri lankanische Armee, schwer beschuldigte und eben forderte, dass man ein UN-Tribunal einrichten sollte, was diese Verbrechen untersuchen sollte. Das wurde allerdings von Sri Lanka abgelehnt. Es gab jedoch dann die Einrichtung einer Wahrheits- und Versöhnungskommission in Sri Lanka. Ja, heutzutage ist das Land befriedet, wobei man natürlich sagen kann, der Norden hat so eine Art Friedhofsstille, Grabesruhe vielleicht auch. Die Menschen sind einfach müde und haben natürlich auch keine Lust mehr, weiter Krieg zu führen. Insgesamt hat der Bürgerkrieg mehr als 100.000 Zivilisten das Leben gekostet, 50.000 Kämpfer und Soldaten sind gestorben. Es werden noch immer auf Sri Lanka Massengräber entdeckt. Skelette werden heute exhumiert, um sie zu identifizieren, um einfach Sicherheit zu bekommen, wer ist verschwunden, wer ist ums Leben gekommen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr trauriges und tatsächlich noch ein sehr neues und junges Kapitel dieser Geschichte. Ich meine, 2009 ist jetzt 12 Jahre her. Es ist allerdings die Hoffnung, dass das Land in einen Frieden findet. Die Parteien jeglicher Couleur versuchen, eine politische Lösung zu finden. Es gibt eine Nachfolgepartei der LTTE, die Tamil National Alliance. Und die hat die Forderung nach einem eigenen Staat aufgegeben. Sie hofft eben auf einen gewissen Autonomiestatus. Der wurde ihnen in Aussicht gestellt. Und man versucht jetzt einfach, die Risse in der Bevölkerung zu heilen. Ja, und das ist einfach der Hintergrund von diesem Buch. Deswegen habe ich das jetzt mal kurz ein wenig in etwas mehr Länge und Breite geschildert. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt. Aber man muss das sicherlich vielleicht noch mal kurz wissen, weil die Sache ist einfach die, Bürgerkrieg Sri Lanka haben viele vielleicht noch im Kopf, aber wie lange das angedauert hat und wie grausam der geführt wurde, das wissen einfach viele heute nicht mehr. Und wie sehr das auch noch Teil der heutigen Geschichte oder der neueren Geschichte Sri Lankas einfach ist. Und Anuk Pragasam ist ja auch Mitglied der tamilischen Minderheit, allerdings im Süden des Landes geboren als Kind reicher Eltern, die nie Teil des Konflikts geworden sind. Also er sagt selber auch über sich, dass seine Bücher ein Versuch waren, sich mit den Menschen seiner Ethnie im Norden des Landes, die im Grunde genommen die Opfer dieses grausamen Bürgerkriegs wurden, zu identifizieren. Er selber ist im Süden groß geworden, ist als 18-Jähriger in die USA gegangen, um an der Stanford University seinen Bachelor of Arts zu machen. Er zog dann für ein Jahr nach Indien und ging schließlich 2019 zurück in die USA, um seinen Doktor an der Columbia University abzuschließen. Ich glaube, das ist in Philosophie. Sein Debütroman erschien 2016 bereits, The Story of a Brief Marriage, die Geschichte einer kurzen Ehe, ist auf Deutsch erschienen, das einen Tag und eine Nacht im Leben zweier junger Tamilen beschreibt, die beiden, die gezwungen werden zu heiraten, als die sri lankanische Armee ihr Camp an der Küste bombardiert. Das Buch wurde als einer der besten Romane 2016 vom Wall Street Journal gekürt und gewann den DSC Prize of South Asian Literature und war shortlisted für den Dylan Thomas Preis. Das Buch A Passage North hat ihm jetzt einen Platz auf der Shortlist des Booker Prizes eingebracht und ist außerdem New York Times Editor's Choice Buch. Kurz zum Buch selber. Der Erzähler ist ein junger Mann namens Krishan, der eine sehr ähnliche Biografie hat wie der Autor selbst. Er ist als Kind einer Tamil-Familie in Colombo geboren, hat vom Bürgerkrieg immer nur ganz wenig mitbekommen, obwohl auch seine Familie einen Blutzoll zahlen musste, als sein Vater bei der Explosion einer Bombe in einer Bank gestorben ist. Trotzdem hat er ein schlechtes Gewissen, dass er komfortabel im Süden gelebt hat, ohne je um sein Leben fürchten zu müssen. Und ja, dieses schlechte Gewissen bringt ihn dazu, sich unglaublich in die, also über diese Menschenrechtsverletzungen und alles zu informieren. Also er, während dieser letzten Jahre, dieses letzten Jahres, während dieser Offensive der Armee, lebt er in Delhi, wo er studiert und er durchsucht das Internet und irgendwelche Foren nach Informationen, Bildern, Videos und versucht sozusagen so wenigstens so ein bisschen dieses Grauen miterleben zu können. Also das ist schon fast ein bisschen, schon fast ein bisschen morbide eigentlich. Zu Beginn des Buches ist er zurück in Colombo und arbeitet für eine internationale NGO, lebt zusammen mit seiner Mutter und Großmutter zu Hause. Dazwischen, nach dem Studium, vor diesem Job hat er nochmal für eine NGO im Kriegsgebiet oder im ehemaligen Kriegsgebiet gearbeitet, um dort zu versuchen zu helfen, stellt aber fest, dass es nicht so viel gab, für ihn zu tun und dass im Grunde genommen, dass er zu spät war, um wirklich was zu ändern. Naja, in jedem Fall, an dem Abend klingelt das Telefon und es ist die Tochter der Pflegerin seiner Großmutter. Also er lebt mit seiner Mutter und Großmutter zusammen im Haus. Die Großmutter ist noch nicht bettlägerig, aber die ist schon ein bisschen alt, also sie ist alt und braucht im Grunde genommen immer jemand, der sich um sie kümmert. Und sie hatten eine Pflegerin namens Rani, die ebenfalls Tamilin ist, aus dem Norden quasi in den Süden nach Colombo gekommen ist und eben die Großmutter gepflegt hat. Sie ist jetzt vor einigen Wochen zurück in ihre Heimat gefahren, war um den Jahrestag der Ermordung ihres Sohnes zu gedenken. Der ist bei einem Angriff der Armee ums Leben gekommen. Und naja, und das ist jetzt ein paar Wochen her und jedenfalls kam sie nicht. Und jetzt ruft die Tochter von ihr an, um ihr zu sagen, dass ihre Mutter ums Leben gekommen ist. Also diese Pflegerin ist ums Leben gekommen in einem Freak-Accident, also in einem sehr seltsamen Unfall. Sie ist nämlich beim Wasserholen aus dem Brunnen in den Brunnen gefallen und hat sich das Genick gebrochen. Und die Tochter bittet sozusagen Krishan bzw. seine Mutter zur Beerdigung zu ihr, also quasi in den Norden zu kommen. Und Krishan entscheidet sich, in den Norden zu fahren, um eben dort nach einigen Jahren mal wieder dorthin zu kommen. Gleichzeitig hat er auch eine E-Mail von seiner Ex-Freundin bekommen, der immer noch nachtrauert. Und er fährt in den Norden und denkt an seine Freundin. Und das Buch ist sozusagen die Aufzeichnung seiner Gedanken, die wirklich weite Kreise ziehen. Er denkt nach über Altern, über Tod. Es wird in epischer Breite die Geschichte seiner Großmutter erzählt, als die eben tattriger wird und immer mal stürzt und trotzdem den Stock nicht benutzen will und so weiter und so fort. Es gibt also in dem Buch ganz wenig Handlung, aber vor allem einen endlosen Monolog. Wobei das Buch in der dritten Person Singular gehalten ist, ne? Also wir sind nicht wirklich wir sind schon in Krishans Gedanken, aber es ist keine erste Person Erzählung. Also kein Ich-Erzähler. Und wir haben aber diesen endlosen Strom seiner Gedanken und es ist ein durchaus nachdenkliches, düsteres Buch natürlich. Und er fragt sich eben oder er sinniert darüber nach, über Krieg, über was Krieg auch mit Menschen macht, mit Menschen, die quasi ihr Leben lang in einem Kriegszustand gelebt haben, wie sich das auf ihre Psyche und auf ihr Leben einfach auswirkt. Ja, und das ist ja in a nutshell quasi das Buch. Es passieren natürlich noch ein paar Sachen. Krishan hat dann so ein paar Zweifel, ob das wirklich ein Unfall war, ihr Tod, und dem geht er dann nach dieser Frage. Aber im Grunde genommen ist, wie gesagt, dieses Buch vor allem der Strom seiner Gedanken, sagen wir es mal so. Interessant, wenn man sowas gerne liest. Ich fand es interessant, weil es natürlich diese Bürgerkriegs- oder diese Nachbürgerkriegsperiode beschreibt und so ein bisschen, was das Land quasi oder wie das Land sozusagen nach diesem Bürgerkrieg sowohl im Süden als auch im Norden sich versucht, von dieser Kriegssituation zu erholen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und er macht sich natürlich Gedanken darüber und versucht, das zu beschreiben. Ansonsten wäre es jetzt nicht unbedingt mein Favorit von den drei Büchern, die ich gelesen habe, aber in jedem Fall ein interessantes Thema.
Okay. Ja, also das dritte Buch auf meiner Liste stelle ich jetzt sehr kurz vor, so im Vergleich. Und zwar ist das Bewilderment, zu Deutsch Erstaunen, von Richard Powers. Ist also auch auf Deutsch erschienen. Und es geht um Robin. Das ist ein 8-jähriger Junge mit Asperger-Syndrom und Hochbegabung. Und seine Mutter ist also knapp ein Jahr zuvor gestorben, also hat er folgerichtig Probleme in der Schule, insbesondere mit den Klassenkameraden. Also einem von denen haut er wohl irgendwie eine metallene Thermoskanne ins Gesicht und ist also kurz davor, von der Schule zu fliegen. Sein Vater ist Astrobiologe und der sucht also nach Beweisen für die Existenz anderer Lebensformen im Weltall. Und sein Sohn erkennt, dass diese Welt kurz vor dem Kollaps steht und fängt also an, vor dem Kapitol für die Rettung der Natur zu demonstrieren. Also es scheint angelehnt an Greta Thunberg zu sein, die Persönlichkeit. Sein Vater versucht also, ihn zu unterstützen, und auf gemeinsamen Wanderungen entdecken sie die Wunder dieser Welt, also die Wunder der Natur. Ich muss gestehen, die Leseprobe ist sehr kurz und die Klappentexte der englischen Ausgabe und der deutschen Ausgabe, die stimmen nicht überein, und mir ist selber nicht ganz klar, was jetzt der Schwerpunkt der Geschichte ist. Also ist es die Vater-Sohn-Beziehung oder ist es die Natur oder ist es das Weltall mit der eventuell oder auch nicht existierenden außerirdischen Intelligenz? Ich weiß es nicht genau, aber es ist auf alle Fälle sehr, sehr hoch gelobt. Also Barack Obama hat einen sehr wohlwollenden Kommentar dazu geschrieben. Und Richard Powers ist auch definitiv kein unbekannter Autor, ist Pulitzer-Preisträger, also jemand, der dafür bekannt ist, Qualität zu liefern. 1957 in Illinois geboren und vor allem für die literarische Verarbeitung wissenschaftlicher und philosophischer Themen bekannt. Der hat zunächst Physik studiert und dann zu Literaturwissenschaft gewechselt, hat danach als Programmierer gearbeitet und eine Fotografie von August Sander, das ist ein deutscher Fotograf gewesen, im Kunstmuseum von Boston hat ihn dann zu seinem Debütroman inspiriert, Drei Bauern auf dem Weg zum Tanz. Und ist ganz kurios, also diese Fotografie ist wohl im Westerwald entstanden. Das ist eine Region, zu der ich familiäre Beziehungen habe. Und dieses Buch war also ein absoluter Überraschungserfolg. Der hat einige Jahre in den Niederlanden gelebt, ein Jahr in Cambridge und ist dann 1993 in die USA zurückgekehrt. Hat seitdem an der University of Illinois gelehrt und mehrere Preise gewonnen. Wie gesagt, unter anderem den Pulitzer-Preis für Overstory, den National Book Award für das Echo der Erinnerung. Und er hat den Geniepreis der MacArthur-Stiftung bekommen und so weiter und so weiter. Also das ist noch eine etwas längere Liste an Preisen, die er da gewonnen hat. Ganz interessante Anekdote ist, er hat 2008 als 9. Mensch auf der ganzen Welt überhaupt sein gesamtes Genom sequenzieren lassen und hat das übrigens auch literarisch verarbeitet. Und er hat 2009 an der Freien Universität Berlin für ein Jahr oder für ein Semester als Gastprofessor gelehrt. Ja, wie gesagt, also sehr, sehr hoch gelobt, ein ganz, ganz bekannter Autor, auch wenn ich The Fortune Man sehr gern als Preisträger sehen würde und das Nadifa Mohammed absolut gönnen würde und ihr wünschen würde, glaube ich persönlich, dass es Bewilderment wird, weil Richard Powers einfach eine monumentale Größe im Literaturbetrieb ist, speziell im amerikanischen.
So okay, weit verstehe. Ja, also mein drittes Buch ist Great Circle von Maggie Shipstadt. Das ist auch auf Deutsch übersetzt worden unter dem tollen Titel Kreise ziehen. Das ist so einer der Titel, wo man sich so denkt, wer hat sich diesen Titel ausgedacht? Ist im DTV-Verlag erschienen. Ja. Kann man als Hardcover schon kaufen, also als festgebundene Ausgabe und wird wahrscheinlich irgendwann auch als Taschenbuchausgabe dann erscheinen. Ich dachte mal, DTV ist der Deutsche Taschenbuchverlag. Aber nein, sie haben auch Hardcovers. Ja, man lernt nie aus. Das Buch habe ich mir als Audiobuch angehört, weil ich noch einen Credit bei Audible hatte und habe mir das Buch dann kurzerhand als Audiobuch runtergeladen. Es ist ein monumentales Werk. Es ist ziemlich eindeutig das dickste und längste Buch von allen Booker Prize Büchern dieses Jahr, also von allen Büchern auf der Shortlist zumindest, hat über 600 Seiten und spannt sich über ein Jahrhundert und quasi den gesamten Planeten. Es geht um die Geschichte von Marion Graves, eine Pilotin, eine amerikanische Pilotin, die 1950 verschwunden ist, während sie quasi auf einem Flug um die Welt. Aber sie hat eben versucht, die Weltkugel sozusagen von Nord nach Süd zu umrunden. Und während sie über die Antarktis geflogen ist, ist sie mit ihrem Flugzeug vermutlich abgestürzt und verschwunden im Südpazifik oder in der Antarktis, wo auch immer. Naja, jedenfalls die Geschichte von dieser Pilotin wird erzählt zusammen mit der Geschichte einer amerikanischen Schauspielerin. Diese beiden, also die Geschichte von der Pilotin soll verfilmt werden und als Hauptrolle oder als in der Rolle von Marion Graves wird Hadley Baxter geführt. Und Hadley Baxter ist eine Schauspielerin, die gerade eine etwas schwierige Zeit durchmacht, weil sie aus ihrer sehr lukrativen Rolle in einer Serie rausgeflogen ist, nachdem sie sozusagen einmal fremdgegangen ist und die ganze Crew quasi von den Kopf gestoßen hat. Ist etwas längere Geschichte. Die Autorin holt sehr stark aus. Wir haben die Geschichte dieser beiden Frauen, es gibt durchaus eine ganze Menge Parallelen. Beide sind zum Beispiel Waisen. Die Eltern von Marion Graves sind, also die Mutter ist gestorben, als sie noch Babys waren und der Vater ist verschwunden. Und die Eltern von der Schauspielerin Hadley sind, als sie klein war, bei einem privaten Flugzeugabsturz. Also ihr Vater war Privatpilot und die beiden sind sozusagen in seinem Flugzeug, haben so ein Joyride gemacht, sind quasi für ein Wochenende weggeflogen und sind erst bei schlechtem Wetter abgestürzt in einem der großen Seen. Und ja, die beiden, sein Flugzeug, wurden auch nie gefunden. In jedem Fall, das Buch springt hin und her zwischen dem Leben von Marion und dem Leben von Hadley. Und Marion ist geboren jetzt muss ich gerade überlegen, 1914, glaube ich, oder 1915, während des, also quasi Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Hayley Baxter ist natürlich, sage ich mal, in der heutigen Zeit geboren. Und das Buch springt eben immer zwischen den beiden Frauen hin und her. Es ist relativ ausführlich. Also wir lernen über Marian Graves Mutter, die im Ende des 19. Jahrhunderts in einer reichen industriellen Familie, amerikanischen Familie geboren, reingeboren wurde und die aber letzten Endes, die von ihrem Vater missbraucht wurde und die im Grunde genommen keinen Zugang auch zu ihren Kindern gefunden hat, sich dann selbst umgebracht hat. Ihr Vater war ein Kapitän zu See, der die Kinder dann ins Gefängnis musste und die Kinder zu seinem Bruder gab. Also es ist ein weites Feld. Das Buch beschreibt wirklich, es geht so ein bisschen von Adam und Eva los sozusagen und ja, zieht dann sozusagen den Bogen von Marians Kindheit und Jugend und wie sie eben zum Fliegen kommt. Sie wächst zusammen mit ihrem Zwillingsbruder im ländlichen Montana auf, ist so ein bisschen the wild child. Genauso wie Hadley, die auch mit ihrem beim Onkel aufwächst, der ein Filmproduzent in Hollywood ist und der aber im Grunde genommen auch so ein Leben hat, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, so ungefähr. Und der sie im Grunde genommen auch, ja, der auch nicht wirklich so ein richtiger Vater oder eine richtige Elternfigur für sie wird. Beide Frauen wachsen im Grunde genommen etwas verwildert und etwas unorthodox auf, kriegen aber am Ende des Tages irgendwo die Kurve. Und die Geschichte ist natürlich, man merkt, also die Autorin hat sich sehr, sehr gut, ich weiß nicht, ob die Autorin selber Pilotin ist, aber sie hat sich sehr, sehr gut reingelesen in die Flugzeuge dieser Zeit. Also man merkt wirklich, sie hat sehr viel Enthusiasmus für die Fliegerei in ihren Anfängen. Also man muss sich überlegen, das war so die Zeit. Lindbergh ist zum ersten Mal mit dem Flugzeug über den Atlantik geflogen und das hat eine Welle des Enthusiasmus für die Fliegerei in den USA hervorgerufen. Und die USA war natürlich ein Land, oder sind ein Land prädestiniert für die Fliegerei, weil es ein riesengroßes Land ist. Die Entfernungen sind so groß. Und ja, und Marian kommt eben in Kontakt mit Piloten, mit dem Flugzeug und ist total fasziniert und möchte dann fliegen. Sie lernt fliegen, sie trifft einen älteren Mann, der sich in sie verliebt und der ihr sozusagen die Fliegerausbildung schenkt und sie gleichzeitig damit emotional aber auch an sich bindet und sie sozusagen zwingt, ihn zu heiraten. Und das Ganze geht natürlich fürchterlich schief. Er ist erheblich älter als sie und sie ist im Grunde genommen, sie will nur fliegen. Und er möchte, dass sie so eine richtig ordentliche Frau wird, Kinder kriegt und seinen Haushalt führt. Also reich ist er. Er hat sein Vermögen mit Alkoholschmuggel gemacht. Das war die Zeit der Prohibition in den USA. Und naja, das geht, wie gesagt, furchtbar, furchtbar schief. Sie flieht aus dieser Ehe und wird Pilotin in Alaska und fliegt dort eben zum ersten Mal, macht sie das, was sie eigentlich immer machen wollte, Geld mit ihrer Fliegerei verdienen. Gleichzeitig erzählt die Geschichte auch so ein bisschen die Geschichte ihres Zwillingsbruders, ihres Onkels, der Künstler ist, der Maler ist, der aber im Grunde genommen Spielschulden anhäuft und dem Alkohol verfällt und so weiter und so fort. Also das Buch ist wirklich ein Panoptikum an unterschiedlichen Geschichten. Gleichzeitig haben wir immer wieder diese Perspektive von Hadley im heutigen Los Angeles, wie sie eben, sage ich mal, aus dieser Serie rausfliegt. Das ist es so, sie und der männliche Held in der Serie, die zwei sind sozusagen ein Paar geworden, ein Item. Und das kann man sich natürlich vorstellen. Die Paparazzis sind da total begeistert und die Produzenten sind begeistert. Und das ist natürlich, die beiden stehen im Rampenlicht und sie geht dann fremd sozusagen. Man kann sich vorstellen, was das für ihre Karriere bedeutet. Und sie wird komplett abgeschossen und dieser Film über Marian Graves ist für sie quasi eine Chance, es nochmal allen zu zeigen und sozusagen zurückzukommen. Das ist das Buch, das ist sozusagen das Thema in diesem Buch. Und so ein bisschen einfach so die Frage auch nach Identität, die Frage natürlich auch nach, wie kann man das Leben nach seinen eigenen Vorstellungen vielleicht gestalten? Das ist so die Kernfrage in diesem Buch, ne? Also das Buch ist sozusagen, ich will nicht sagen, feministisch ist es nicht wirklich, aber es sagt zumindest, dass jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmiedes ist, dass man aber natürlich auch nichts auf der Welt, alles hat seinen Preis irgendwo. Man muss sich immer überlegen, welche Entscheidungen man wann trifft und muss dann eben auch bereit sein, den Preis für diese Entscheidung zu bezahlen am Ende des Tages. Kurz zur Autorin, habe ich noch nichts gesagt. Auch noch eine sehr junge Autorin, geboren 1983 in Kalifornien, Maggie Shipstead. Sie hat amerikanische Literatur in Harvard studiert, also ja, die Crème de la Crème Universität in den USA sozusagen, hat ihren Bachelor in Harvard gemacht, hat dann einen Writers Workshop an der Universität von Iowa gemacht und hat dort mit einem Master of Fine Arts in Creative Writing abgeschlossen. Das ist so der typische Werdegang amerikanischer Schriftsteller, wie wir ja schon öfter mal herausgefunden haben. Kreise ziehen, ich kann mich an diesen Titel überhaupt nicht gewöhnen, ich finde den ganz scheußlich, ist ihr drittes Buch. Ihre ersten beiden Bücher waren Seating Arrangements und das zweite war Astonish Me. Die sind, meine ich, beide auf Deutsch übersetzt worden. Ich habe jetzt allerdings die deutschen Titel gerade nicht nachgeschlagen. Die haben einige Preise gewonnen. Also sie hat den Dylan Thomas Preis für Seating Arrangements gewonnen und den Seidenbaum Award für First Fiction. Und ja, sie lebt heute in New York, schreibt neben Büchern auch Artikel für die New York Times, die Washington Post, Travel and Leisure, Condé Nast, Travelers. Sie reist gerne. Von daher ist das Buch sicherlich auch so ein bisschen so ihr, ja, das, was sie, worüber sie gern schreibt und so ein bisschen sicherlich auch ihre eigenen, das, was sie eben auch sehr gerne mag. Also insofern das Buch, würde ich sagen, hat mir von den dreien, die ich jetzt gelesen habe, am besten gefallen. Es ist ein, wie gesagt, ein sehr umfangreiches Buch, aber es ist interessant, weil es eben immer wieder die Perspektive zwischen diesen beiden Frauen hin und her wechselt und sozusagen zwei sehr ungewöhnliche Biografien beschreibt. Ich fand es auch sehr interessant. Ich bin ja auch der Fliegerei durchaus zugetan und finde Flugzeuge, also ich kann mich da auch begeistern für und gerade so die etwas älteren Modelle, die finde ich auch super interessant. Und Maggie Shipstead erzählt eben auch viel. Da kommen dann immer wieder so Einschübe, wir kennen ja alle sicherlich Amelia Earhart zum Beispiel oder welche anderen Luftfahrtpioniere eben gerade welche Meilensteine sozusagen erreicht haben. Ne? Also das kommt immer wieder so als kleine Einschübe in dem Buch vor, wer gerade was fliegerisch geleistet hat, mit welchem Flugzeug, wohin und so weiter und so fort. Insofern fand ich das super interessant. Ich fand es sehr, sehr schön geschrieben. Mir hat die Sprache sehr gut gefallen. Die Perspektiven, also es wird aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert, natürlich hauptsächlich von den beiden Frauen, aber wir kommen auch immer mal wieder in die Perspektive von Bradley McQueen, dem Ehemann von Marion und manchmal zu ihrem Zwillingsbruder und zu ihrem besten Freund. Also wir schauen auch so ein bisschen in die Köpfe anderer Leute mal rein, was ich immer schön finde, was ich immer interessant finde, weil das rundet ein Buch eben oft so schön ab, so eine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Also das wäre mein persönlicher Favorit für den Booker Prize, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es so wirklich Booker Prize Material ist. Also das sind ja doch meistens Bücher über ernstere Themen, sagen wir es mal so. Insofern würde ich eher von meinen drei Büchern sagen, dass es The Promise wahrscheinlich machen könnte, als dass das wahrscheinlich eher so das Buch für den Booker Prize wäre, für den Gewinn des Booker Prizes, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, schon allein auf die Shortlist zu kommen, ist für die Autoren ein ganz großer Verdienst, ein ganz großer Push, weil die Bücher natürlich ins Licht gerückt werden und eine unglaubliche, also einfach über die sie wird geschrieben, in unterschiedlichen Medien, auf der ganzen, in allen und englischsprachigen Medien auf der ganzen Welt. Ne? Also wir haben hier ja Autoren aus Großbritannien, aus den USA, aus Sri Lanka, aus Südafrika und all diese, die englischsprachigen Medien in diesen Ländern berichten über den Booker Prize und über die Bücher. Und natürlich selbst in Deutschland wird darüber berichtet, wenn auch nicht ganz so weitreichend vielleicht. Aber die erfahren natürlich, dadurch erfahren die Autoren natürlich einen riesengroßen Push. Ne? Und die Bücher sowieso. Insofern ist das schon allein meiner Meinung nach ein Riesenverdienst.
Ja, es ist auch definitiv eine Auszeichnung, allein auf diese Shortlist zu kommen. Wahrscheinlich ist es schon eine Auszeichnung, auf die Longlist zu kommen. Ja, also der Booker Prize ist einfach ein Schwergewicht unter den Literaturpreisen. Ich habe ganz kurz noch nachgeschaut nach den deutschen Titeln von Maggie Shipstead's zwei vorangegangenen Romanen, und zwar Seating Arrangements ist erschienen unter Leichte Turbulenzen bei erhöhter Strömungsgeschwindigkeit. Das finde ich einen ganz großartigen Titel. Der gefällt mir so gut, dass ich echt drauf und dran bin, mir dieses Buch anzugucken und zu bestellen. Und Astonish Me ist erschienen unter dem Titel Dich tanzen zu sehen. Beide bei DTV, also das scheint ihr Hausverlag zu sein.
Ja, offensichtlich. Also in Deutschland zumindest, genau. Interessant.
Ja, genau.
Ja. Ja, du warst ja am Anfang nicht so begeistert von der diesjährigen Liste, also von der diesjährigen Shortlist. Hast du denn deine Meinung ein bisschen geändert? Also hast du dich ein bisschen versöhnen können mit einigen der Bücher?
Ja, also ich muss sagen, The Fortune Man hat mir dann doch in der Leseprobe ganz gut gefallen. Also es ist halt so, dass, ach, ich weiß gar nicht, wer war denn da letztes Jahr drauf? Ich glaube, das war dann Bernadette Evaristo, ne? Die mich so absolut vom Hocker gehauen hat. Ich müsste jetzt mich kurz...
Ne, ja, schauen. Ja, klar, das haben wir haben das Buch ja dann beide gelesen und vorgestellt.
Ja.
Und Shaggy Bain hat ja dann den Booker-Preis gewonnen.
Ja. Also es ist halt so, damit war halt irgendwie, also mit Bernadine Evaristo war halt, also mit ihrem Buch war halt so ein Wow-Buch auf dieser Shortlist, ja. Und das mich so begeistert hat und das war halt bei dieser Shortlist nicht so. Da war nicht so ein Buch dabei, wo ich sage, wow, das ist, ich weiß nicht, das ist ein Buch, das mich geistig noch wochenlang beschäftigt, ja. Und darauf hatte ich eigentlich so gehofft, also weil, wie gesagt, der Booker-Preis so ein absolutes Literaturpreis-Schwergewicht ist. The Fortune Man ist definitiv ein interessantes und schönes Buch und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das auch noch zulege, aber es hat nicht, also in zumindest was ich bisher gesehen habe, hat keins dieser Bücher die Qualität, die jetzt Mädchen, Frau etc. hatte, ehrlich gesagt.
Ja, da könntest du wahrscheinlich recht haben. Also ich muss sagen, mich haben zwei Bücher eigentlich von Anfang an ziemlich angezogen. Das ist Great Circle und A Passage North, also Kreise ziehen und A Passage North sozusagen. Die zwei haben mich eigentlich angesprochen. A Passage North fand ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, als ich dann das Buch gelesen habe. Ich habe mir das als E-Buch runtergeladen und bin nicht ganz fertig geworden. Ich glaube, ich habe so, weiß nicht, 50-60% gelesen. Fand ich, wie gesagt, ein klein bisschen enttäuschend, weil ich hatte gehofft, dass es, also es gibt schon einen schönen Einblick auch in die Psyche der Menschen in Sri Lanka, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, während Great Circle, muss ich sagen, hat mich wirklich begeistert. Aber du hast natürlich recht, es ist nicht so dieses Wow-Buch, also Mädchen, Frau etc. war schon definitiv nochmal so eine ganz eigene Klasse. Und
ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Es stand gar nicht auf der Shortlist.
Nein, sie hat doch auch den Booker-Preis gewonnen. Und zwar zusammen mit
Margaret Atwood.
Das war das Jahr vorher. Ja, mit Margaret Atwood, richtig. Das war das Jahr vorher. 2019 hat sie den Booker-Preis gewonnen.
Ich bin jetzt voll erschrocken irgendwie. Okay, also da war ich einfach von der Auswahl der Autoren wahnsinnig beeindruckt, die war sehr, sehr vielfältig und genau. Ja, schrecklich, wie konnte ich mich da so irren?
Oh mein Gott. Ja, die war... Ja, nee, das war... Nein, weil ganz klar, das war 2019 hat sie den Booker Prize gewonnen für ihr Buch und zwar zusammen mit Margaret Atwood. Und wir haben das vor allem das Buch ja quasi aufgegriffen, weil wir das von Margaret Atwood so geil fanden, beziehungsweise, nein, das erste Buch fanden wir genial und das zweite so lala. Und wir wollten aber wissen, welches Buch sozusagen zusammen mit einer Margaret Atwood den Booker Prize gewinnen kann, ne?
Ja, genau. Das war der Nachfolgeroman von A Handmaid's Tale, ne?
Genau. The Testaments.
Ja. Genau, richtig. Genau. The Testaments hat das quasi zusammen mit Mädchen, Frau etc. gewonnen. Richtig. Oh mein Gott. Ja, das ist ein Jahr her. Wer soll sich auch daran noch erinnern, wie das alles zustande gekommen ist? Das ist peinlich. Oh mein Gott.
Ja, wobei letztes Jahr die Auswahl war schon cool. Also es waren ja einige schwarze Autorinnen. Also Mahsa Mengistu, The Shadow King habe ich ja gelesen. Tsitsi Dagaremba hattest du gelesen. Sie kam aus Zimbabwe. Ja. Und Brandon Taylor war Amerikaner, also drei schwarze Autoren dabei. Leider ist hinterher keiner geworden. Avni Doshi, eine Inderin, noch dabei. Gut, dieses Jahr haben wir quasi den Sri Lankaner, Anuk Arut Pragasam. Ich krieg's noch hin. Diese Tamilnamen sind unglaublich kompliziert, finde ich immer. Aber ja, die Auswahl dieses Jahr ist, ja gut, wir haben einmal Südafrika, einmal Sri Lanka. Ja, und der Rest ist USA, beziehungsweise Nadifa Mohammed ist Großbritannien.
Britin, genau.
Wobei man ja sagen muss, letztes Jahr war auch Diane Cook, war ja auch USA, Avni Doshi ist ja letzten Endes, obwohl sie Inderin irgendwo ist, also nein, ich meine sie sogar, sie ist Amerikanerin, sie ist nur in Indien, also sie hat indische Wurzeln. Und Brandon Taylors ist auch Amerikaner und Mahsa Mengiste ist zwar Äthiopierin, meine ich, ist aber lebt aber auch in den USA. Also es ist natürlich so, ja, ganz so.
Nur über die Herkunft jetzt darüber zu urteilen, wie diese Shortlist zusammengesetzt ist, muss, kann man machen, muss man nicht. Ich fand es interessant, insbesondere letztes Jahr die Vita der einzelnen Autoren zu studieren, weil ich natürlich mit Brandon Taylor und Tsitsi Dangarembga ganz interessante Persönlichkeiten hatte. Auch Douglas Stewart war ein interessanter Mensch, ne? Aber also da war einfach heuer, ich weiß nicht, nicht so das, also es hat mich nicht so begeistert wie letztes Jahr. Ich kann vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Aber jetzt gucken wir mal, ich bin ganz gespannt. Anfang November ist die Preisverleihung und letztes Jahr gab es ja eine Überraschung mit Douglas Stewart und Shaggy Bain, auf den hätte ich ja nie im Leben gesetzt.
Ja, aber er war natürlich der Favorit des Feuilletons, ne? Also ich sag mal, es haben einige auf seinen Sieg gesetzt. Also wir waren zwar überrascht, weil gut, uns hat es nicht so zugesagt, sagen wir es mal so.
Wir sind auch nicht das Literaturfeuilleton, wir sind so 2-0-Checker. Wir gucken nur, was uns gefällt. Nein, also ich habe ja die Preisverleihung gesehen oder beziehungsweise eine Aufzeichnung und man muss ja sagen, also er ist ein ganz, ganz sympathischer Preisträger und also hat mir wahnsinnig gut gefallen, ganz, ganz nett und ich gönne es ihm von Herzen. Also ich gönne es auch dieses Jahr jedem der Teilnehmer von Herzen. Ich bin gespannt, wer das Rennen macht.
Genau, also dein Tipp?
Mein Herzenskandidat, sag ich mal, ist definitiv The Fortune Man. Ich will jetzt nicht sagen objektiver Tipp, aber mein realistischerer Tipp wäre The Wilderman, Richard Powers.
Okay, interessant. Ja, wir streuen dieses Jahr ein bisschen, wie ihr merkt, ne? Vielleicht haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr Chancen, dass es dann tatsächlich einer von denen wird. Also
genau, wenn wir jeder zwei auswählen, dann haben wir eine Chance von vier zu sechs, ne?
Genau. Sozusagen. Also mein Herzensfavorit oder mein Herzenskandidat wäre definitiv Kreise ziehen von Maggie Shipstead, also Great Circle. Okay. Und ich denke aber, es wird eher, also ich würde mal so tippen, Damon Galgut und The Promise, weil er ist eben auch zweimal bereits dominiert worden. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es jetzt beim dritten Mal klappt mit dem Booker Prize. Es ist, denke ich, in jedem Fall auch literarisch ein sehr, sehr gutes Buch, muss man sagen. Es hat viele gute Qualitäten und ich glaube, so von der Geschichte würde es passen. Ob es tatsächlich wird, ja, wir werden sehen. Ich bin auch mal gespannt. Also wir werden euch in jedem Fall auf dem Laufenden halten und werden in unserer Gruppe dann posten, wer es dann am Ende geworden ist auf Facebook. Also wer mal Lust hat, sich dieser Gruppe anzuschließen, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt auch gerne mal Bücher posten, von denen ihr meint, wir sollen sie mal besprechen und so weiter und so fort. Ein bisschen Interaktion wäre durchaus in unserem Sinne.
Aber nicht zu viel. Wir lesen nur die Bücher, die zumindest einem von uns gefallen. Gut, damit würde ich sagen, wir kommen zum Ende für heute. Wir freuen uns, dass ihr bei uns wart. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern.
Und liebe Grüße von mir aus Indien.